Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Nikolaus, ho ho. Und
Wo
ja,
ist die
es ist noch.
Mütze?
Lass mal lieber, ja. Wir haben aktuell ja 10:20 Uhr, also Freitag natürlich, den 6. Dezember. Das heißt, wenn ihr die Folge zu hören bekommt, ist es einen Tag später, dann ist die Handelswoche rum. Aber wir hoffen jetzt mal nicht, dass heute noch allzu viel los ist. Die Woche gab es ja schon einiges, worüber wir zu sprechen haben. Zum einen natürlich ganz schlimm, sogar gleich als erste Quick News, der CEO von United Health ist auf quasi offener Straße erschossen worden. Also richtig schlimm. Die Aktie ist dann gestern noch runtergegangen, aber ich glaube, ja, da gibt es tatsächlich dann noch Sachen, da sage ich dann auch als Aktionär, also das ist mir dann relativ egal. Also wirklich ganz schlimm. Scheint doch so, als hätte der tatsächlich auf ihn gewartet, wenn ich es richtig gelesen habe. Also da war irgendwie irgendwas Investorentreffen oder irgendwie so ähnlich und da scheint ein maskierter Mann auf den tatsächlich sogar gewartet zu haben, quasi
In
ja
einem Hotel
exekutiert.
irgendwie, ne? Also eine
Genau, in New York.
Investorenkonferenz im Hotel, und er kam dann da früh morgens und er hat da wohl eiskalt gewartet, ne?
Ja, also ganz schlimm. Also Beileid, auch wenn man sie natürlich nicht kennt, an Familie, Angehörige, Freunde, ist natürlich ganz schlimm. Und wie gesagt, was dann der Aktienkurs macht, ist im Prinzip dann auch nur Nebensache. Also, aber es sind ja wieder so typische Sachen, wo man sich so denkt, ja, das ist halt wieder so typisch Amerika halt. Leider muss man dazu sagen, ja. Aber das nur mal so als kurzer Einstieg. Genau. Ansonsten, wir haben zum Glück natürlich auch ein paar erfreuliche Sachen, über die wir sprechen können. Bitcoin hat das erste Mal die 100.000 Dollar geknackt. Das Internet hat verrückt gespielt und kurze Zeit später ist er, glaube ich, direkt auch wieder runtergegangen. Dann aber
Heute Nacht irgendwie, ja, ist dann
ja.
wieder kurz richtig gedroppt Richtung unter 92.000. Jetzt ist er bei, was haben wir, 98.000
Okay,
wieder, ja. Das war ja
ja.
eh eigentlich mein Szenario, dass wir kurz drüber schießen und dann erstmal abverkaufen, aber
Hätte ich
wir sind
auch
ja
so
gar nicht im
gedacht,
ersten
ja.
Versuch drüber, sondern jetzt im zweiten. Also keine Ahnung, wie es da
Genau,
weitergeht.
wir gucken mal weiter. Ansonsten, es gab einige spannende Zahlen die Woche. Wir haben unter anderem Salesforce mitgebracht. Lululemon hat die Zahlen veröffentlicht. UiPath und Dollar General. Und außerdem werdet ihr noch heute hier schon exklusiv, bevor es bei mir auf dem Kanal kommt, erfahren, warum ich eine Aktie aus meinem Depot verkauft habe. Und wir haben eine neue Aktion, die wir euch heute vorstellen dürfen. Das machen wir doch jetzt, würde ich sagen, direkt am Anfang eine kleine Werbung. Da sind alle noch fit beim Zuhören. Denn wir haben jetzt uns mit dem Smart Broker zusammengesetzt und haben gesagt, wir möchten gerne eine neue Aktion machen. Und ab sofort bekommt ihr, wenn ihr ein Depot beim Smart Broker Plus abschließt, eine Telekom-Aktie umsonst. Und für diejenigen, die uns länger mitverfolgen, die wissen, das ist genau wie beim letzten Mal. Also ihr müsst nicht irgendwelche Sachen erfüllen. Also ihr bekommt die bedingungslos, wenn ihr das Depot eröffnet habt, in den nächsten 2 bis 4 Wochen eingebucht. Eine ganze Telekom-Aktie, die liegt,
Also
glaube ich,
Deutsche
aktuell so
Telekom,
bei
ne? Deutsche
Deutsche
Telekom
Telekom,
AG.
ja, liegt aktuell so bei ungefähr, ich glaube, 30 € und da dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, da gibt es ja aktuell tatsächlich oder immer noch die Dividende sozusagen steuerfrei. Da senkt sich dann natürlich eben euer Einkaufspreis. Und obendrein gibt es auch noch eine andere coole Aktion vom Smart Broker und zwar habt ihr die Möglichkeit, einen ganzen Bitcoin zu gewinnen. Ja, also ihr hört richtig, einen ganzen Bitcoin. Wir werden euch alles dazu nochmal unten in die Videobeschreibung und den ersten angepinnten Kommentar verlinken. Also das heißt, wenn ihr euch jetzt da anmeldet, bekommt ihr nicht nur die Gratisaktie, sondern auch die Möglichkeit, also um es vereinfacht zu sagen, wenn ihr dort Krypto-Trades macht, dann ist das wie ein Losticket sozusagen. Je mehr man da handelt, desto größere Chancen hat man dann eben und am Ende des Monats, ich glaube, es ist am 27., wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da ist dann sozusagen die Verlosung vorbei und da wird dann ausgelost, wer diesen ganzen Bitcoin dann bekommt. Also eine mega coole Aktion auf jeden Fall, wo ihr gleich doppelt absahen könnt. Und ansonsten, wir haben es schon oft gesagt beim Smart Broker, ihr habt weit über 20 Börsenplätze, an denen ihr sehr günstig eure Aktien handeln könnt. Also zusätzlich auch habt ihr die Möglichkeit, Aktiensparpläne zu machen, ETF-Sparpläne ohne Gebühren, echte Kryptowährungen, die ihr handeln könnt. Also schaut es euch unbedingt mal an. Natürlich helft ihr auch damit, die Arbeit auf dem Podcast hier, also auf dem Kanal zu finanzieren. Deswegen sind wir euch da sehr dankbar dafür. Und nun auch wieder Werbung Ende. Genau. Ich würde sagen, wir starten wie sonst auch immer so mit den News der letzten Tage. Was gibt's da so zu erzählen? Schieß mal los.
Ich überlege, haben wir das überhaupt schon erwähnt? Die News, dass doch, da war das schon an der letzten Folge so, dass der DAX über 20.000 war. Wir sind mittlerweile, also der DAX zieht weiter durch. Wir sind bei über 20.400 Punkten mittlerweile. Ich hatte es ja gesagt, also mir hat da die Fantasie gefehlt, woher die Kraft für einen Ausbruch kommen sollte. Aber ja, oft ist es halt eben so, dass der Markt anders läuft, als man es denkt. Ich habe natürlich nichts dagegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wette ja eh eigentlich ganz, ganz selten auf fallende Kurse. Vor allen Dingen handle ich keine Indizes und wette da auf fallende Kurse, weil das halt unterm Strich nicht ganz so profitabel ist, meiner Meinung nach, weil die halt sehr viel häufiger steigen, als dass sie fallen. Aber was ja auffällt zuletzt ist, dass jetzt auch so ein bisschen die Sektoren, die ganz, ganz schwach waren, auch im DAX, dass da so ein bisschen Hoffnung reinkommt, unter anderem der Autosektor. Für BMW, das ist auch meine, also wenn ich eine deutsche Autoaktie kaufen müsste, wäre es BMW. Hab keine, aber dann wäre es BMW. Und die haben jetzt diese Woche zwei Kaufempfehlungen oder Aufstufungen bekommen. Ganz interessant, weil da gesagt wird, dass wohl die Cashflow-Entwicklung nächstes Jahr ganz gut sein soll. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass sie hatten ja ganz viele Autos auf Halde wegen diesen Bremsproblematiken. Und die können jetzt ja nächstes Jahr ausgeliefert werden. Das sollte sich schon positiv bemerkbar machen. Und meiner Meinung nach hat BMW ja auch so eine ganz gute Pipeline mit dieser neuen Klasse und so weiter. Also bin ich mal gespannt. Und wer richtig auf den Deckel bekommt, ist eher immer Mercedes. Die wurden, glaube ich, auch mehrmals abgestuft. Die kriegen ja keinen Fuß mehr auf den Boden. Auch mit China, mit Elektroautos. Da haben sie sich richtig verzockt irgendwie. Ne? Wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal das Thema Nullverkäufe vom EQE in China. Das ist bitter, ne, muss man einfach sagen. Aber ansonsten ist die Stimmung weiter ganz gut. Wir haben gestern jetzt zum ersten Mal so ein paar Gewinnmitnahmen in den USA gesehen. Einige Aktien sind weiter stark, zum Beispiel Tesla, Microsoft, Apple ist ja diese Woche gelaufen. Ich glaube, die hatten 13 Gewinntage in Folge. Völliger Wahnsinn. Aber gestern kamen auch ein paar Aktien deutlicher unter Druck, unter anderem auch Uber, da können wir nachher nochmal kurz drüber sprechen, habe ich ein größeres Update bei uns geschrieben, die hat 10% verloren, ja, und da gab es einen wichtigen Grund, wieso die Aktie so unter Druck kam, können wir nachher nochmal drüber sprechen. Heute noch vielleicht ganz wichtig, der US-Arbeitsmarktbericht, also wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr schon, was dabei rauskam. Es wird erwartet, dass jetzt im letzten Monat 214.000 neue Stellen geschaffen wurden und damit 12.000 mehr als im Oktober und die Arbeitslosenquote soll bei 4,2% liegen. Stundenlöhne sollen um 0,3% wachsen. Also je nachdem, der Markt geht ja davon aus, dass wir im Dezember noch eine Zinssenkung sehen. Ich glaube auch nicht, dass dieser Arbeitsmarktbericht jetzt hier groß irgendwie riesige Auswirkungen hat auf den Markt oder dass da jetzt dann doch die Zinssenkung nochmal verschoben wird. Das war ja vor einigen Monaten immer richtig krass, wie dann der Markt reagiert hat. Aber ich glaube, aktuell ist so ein bisschen klar, dass der Arbeitsmarkt sich weiter robust entwickelt. Aber der ganz große Druck ist eben nicht mehr da. Und auch die Inflation haben ja die Notenbanker oft gesagt. Zuletzt auch wieder am Mittwoch gab es ja, glaube ich, das Beige-Book. Da haben sie ja auch gesagt, es geht alles in die richtige Richtung. Deswegen, also insgesamt, die Stimmung ist ja weiter gut. Deswegen, ja. Aber ansonsten ist eher, die letzten Tage waren so eher ein bisschen ruhiger Handel, muss ich sagen. Waren ja nicht so die ganz großen Bewegungen, aber die Stimmung ist an sich gut. Teilweise auch bei einigen Aktien euphorisch, muss man sagen. Ja, also was da abgeht bei Palantir oder hier AppLovin, es ist so krass. Also diese Aktie ist die beste dieses Jahr überhaupt, glaube ich, am Markt. Wahnsinn. Vielleicht auch ganz kurz, was mir einfällt. Hast du das mitbekommen mit dieser Atos-Aktie? Das ist doch so eine französische Aktie, die wurde auch dann hier immer mal wieder gezockt, teilweise absurd hochgezockt, wieder irgendwie Richtung 1 Euro, obwohl es eigentlich klar war, dass dort eine brutale Verwässerung kommt. Und heute ist die Aktie jetzt, weil jetzt diese neuen Aktien auf den Markt kommen, ich glaube 98% im Minus. Also wer diese Aktie halt immer noch gehalten hat, das ist echt, also da muss man wirklich sagen, selber schuld. Ja, ich gucke gerade nochmal, es wurde bei uns gepostet, ich glaube es sollen 63 Milliarden neue Aktien kommen zu irgendwie 0,003 Cent oder irgendwie sowas. Also völlig absurd, ja. Und das ist natürlich klar, dass die Aktie komplett einbricht. Aber ja, solche verrückten Sachen sieht man immer wieder. Ist ja auch bei Warta so gewesen, dass dann Aktien, obwohl die eigentlich wertlos sind, weiter gezockt werden. Aber irgendwann ist dann auch Feierabend, ne? Das muss man immer wissen. Das habe ich ja auch schon sehr häufig gesagt. Aber ansonsten, ja. So vom Markt, weiß ich jetzt gar nicht, gibt es sonst gar nichts groß.
Wie heißt die Aktie?
Athos ist Athos, was anderes. AXI ist das Kürzel. Und der Witz ist zum Beispiel, ich glaube, die wurde heute Morgen, warte, ich gucke gerade nochmal, ich war jetzt heute Morgen auch beim Sport, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich war auch ein, zweimal short in der Aktie, dann ist die weitergestiegen. Die wird jetzt wieder gehandelt. Die ist unter 1 Cent bei Lang und Schwarz. Und die ist heute Morgen am Anfang, glaube ich, deutlich höher gehandelt worden. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das irgendwie dann alles storniert wird. Da gab es, glaube ich, irgendwelche Fehltaxen. Ja, und selbst diese 1 Cent, wo die Aktie jetzt gerade steht, ist, glaube ich, noch viel zu hoch, weil in Paris ist, glaube ich, immer noch gar kein Handelsstand jetzt. Und da ist diese Eröffnungsauktion immer noch viel tiefer. Also Finger weg von dieser Aktie. Ja, also, das ist, macht keinen Sinn mehr einfach. Das ist eigentlich ein Totalverlust. Ja, also 63 Milliarden neue Aktien.
Und keine Sorge, ich glaube, außer die erkennen die eh keiner.
Da kaufen es Rebound-Zocker und das einzige Ziel ist, das Ding irgendwie wieder loszuwerden halt. Ne? Also, ja, es ist aber verrückt einfach.
Was unsere Zuschauer, Hörer, die haben sowas, ne? Ich habe noch nie die Aktie davor gehört, also auch nicht, was da abgeht. Das ist wieder so eine typische Flender-Aktie, glaube ich. Ja, also ja, minus 98% ist da noch ein Gewinn, oder?
Die wird schon sehr krass bei Lang und Schwarz gehandelt. Also bei den Trade Republic-Kunden war die teilweise immer Platz 1 mit 50 Millionen Euro Umsatz am Tag. Also kennt schon die einen oder anderen, aber
99%
ja, wer da nicht weiß, was er
wahrscheinlich
macht,
war, ja. Naja, also jetzt wechseln wir mal das Thema. Ich glaube nicht, dass da allzu viele mit an Bord sind. Gestern ist noch die Pfizer-Aktie knapp 10% mal zwischenzeitlich unter die Räder gekommen, weil Donald Trump den CEO nominiert hat, um die Leitung der Sozialversicherungsbehörde zu übernehmen. Pfizer ist ja extrem stark gestiegen die letzten Monate. Also die hat einen hervorragenden Verlauf, weil es halt operativ auch gut läuft. Die meisten von euch werden mit Sicherheit mit Pfizer schon mal in Verbindung gekommen sein. Die sind ein Zahlungsabwickler und die sind auch oft, ich glaube, ich meine da auch vor allem in der Software dann tätig. Also wenn man mal so bei den Bezahlterminals schaut, guckt mal da genauer hin, da werdet ihr mit Sicherheit des Öfteren mal Pfizer begegnen. Nur so viel dazu, was da gestern
los war. Ich höre die ganze Zeit Pfizer, den
Pharmakon. F-I-S-E-R-V, Pfizer, mit V am Schluss.
Heißt das nicht Pfizer, dachte ich immer, aber Pfizer?
Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ihr wisst mit der Aussprache von den Dingen, ich nehme das nicht immer so ganz genau, aber Pfizer würde mich jetzt doch sehr wundern. Also ich finde
auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, wie spricht man das aus? Ich dachte die ganze Zeit, ja. Pfizer, was redet der mit Pfizer? Pfizer, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung. Spielt auch, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Aber ich weiß, es gibt den einen oder anderen, die sprechen dann einem gleich die Kompetenz ab, wenn man nicht mal den Namen richtig ausspricht. Müsst ihr natürlich selber wissen, wie ihr dazu steht dann. Wir hatten es ja vorher schon mal kurz angesprochen, Uber-Thema, da kommen wir jetzt mal in einem größeren Ding drauf, weil es da unter anderem tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich Nachrichten von Uber gegeben hat, sondern von Alphabet beziehungsweise vom Tochterunternehmen Waymo. Ja. Die haben nämlich angekündigt, dass sie nun in die nächste Großstadt gehen und sie haben es gerne sonnig. Also im nächsten Jahr gehen sie ja nach Florida im Jahr 2025 und nun haben sie angekündigt, dass sie 2026 ihren Robotaxi-Dienst in Miami launchen wollen. Also sie sind eigentlich immer noch hier in der westlichen Hemisphäre der einzige Robotaxi-Anbieter, der tatsächlich auch damit mal einen Euro schon Umsatz generiert. Ich habe auch gelesen, dass sie mittlerweile schon echt viele Buchungen tatsächlich haben. Das sind, sie haben geschrieben, über 150.000 Rides pro Woche. Also das ist schon echt viel. Und das bleibt natürlich sehr spannend. Jetzt natürlich die Frage, warum ist jetzt darauf die Uber-Aktie gedroppt? Weil eigentlich ist ja bekannt gewesen, dass Waymo mit Uber kooperiert. Ja. Aber nun scheint so, dass man hier in Miami nicht miteinander kooperieren wird. Ist jetzt natürlich dann erstmal nicht so gut vom Markt angenommen worden, weil viele natürlich vielleicht gehofft haben, dass so Uber so das Netzwerk für Waymo werden wird. Unter anderem wir in der, ich weiß nicht, ob es die letzte oder in der vorletzten Woche war, drüber schon mal gesprochen, als der Michael auch gesagt hat, dass er Uber gekauft hat. Ich persönlich habe tatsächlich auch gesagt, ich sehe das schon als große Möglichkeit an oder sehe das schon für sehr wahrscheinlich. Aber jetzt haben sie sich da ein bisschen ein kleineres Unternehmen wohl rausgesucht, die das Ganze machen. Zusätzlich gab es auch noch die Nachricht, dass man im Oktober hat Waymo 5,6 Milliarden Dollar eingesammelt. Unter anderem von Andreessen Horowitz, Fidelity war mit dabei, Silver Lake, Tiger Global und Hero Price, also wirklich ganz, ganz große Namen, die da mit an Bord sind. Und ich glaube, so langsam wird es wirklich ernst, was das Ganze angeht. Also ich bin sehr gespannt, wenn man jetzt so die nächste Großstadt dann ausrollt. Ich denke mal dann halt auch so für mich, das wird dann halt auch immer schneller dann gehen wahrscheinlich, ja. Weil ja, die Regulierungen, die werden dann natürlich auch immer weiter nach unten gehen, weil man ja dann eben jetzt auch mitbekommt, das funktioniert und so weiter. Also ich glaube, das wird jetzt dann noch immer schneller gehen in den nächsten Jahren. Und Waymo scheint da weiterhin sehr gut positioniert zu sein. Und ich habe es ja auch schon oft gesagt, ich glaube, so bei diesen autonomen Taxis, den wenigsten wird es da eine Rolle spielen, wie die Autos aussehen, weil die haben ja immer wie so eine große Sirene auf dem Dach dann sozusagen, die so die Dinge scannt. Also ich sage jetzt mal, wenn ich mir so ein Taxi holen würde, ich würde auch sagen, also mir persönlich wäre das völlig egal, wie das Auto von außen aussieht, und ich gehe mal davon aus, dass da auch 95% der Leute so drauf sind. Deswegen ist das ein Ding, wo ich schon ja länger auch gesagt habe, also schon seit vielen Jahren, dass ich auch extrem zuversichtlich bin, was Waymo angeht. Es ist jetzt aber nicht mein Invest-Case bei Alphabet. Das ist ja das Schöne dran, dass sie ja eines der besten Geschäftsmodelle überhaupt halt haben. Und das ist halt noch so ein nettes, ja, Moonshot-Projekt, wie man so schön sagt. Ja, und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Waymo vielleicht auch irgendwann mal separat an die Börse gebracht wird und dann natürlich schon zu einem unfassbaren Wert dann. Ja. Also sehr spannende Nachrichten. Wie siehst du das jetzt als frischer Uber-Aktionär? Hast du die Aktien dann gleich schon wieder weggeschmissen oder so, wie man dich kennt, so eine schnelle... Ja. Schnelle minus 10% mitgenommen und dann wieder raus, oder?
Nee, ich habe vorher gewusst und habe die Aktie, bevor die Meldung kam, mit einem
noch geschortet dann.
Und bin auf dort gegangen.
So kennt man ihn.
Haben noch ein paar geschrieben, die haben mein Geschäftsmodell durchschaut. Die haben gesagt, ich habe ja eh jede Aktie, kann ich bei jeder Aktie sagen, dass ich dabei bin und dass ich Gewinn gemacht habe. Und bei den Aktien, die fallen, habe ich natürlich vorher verkauft. Das ist natürlich auch klar, ne? Weil ich mache keine Verluste.
Nein, ja, eben.
Spaß natürlich. Weiß, ne? Ich habe die Aktie noch, die Uber-Aktie, und ich werde sie auch erstmal halten. Aber ich kann diesen Kursverlust in gewisser Weise auch nachvollziehen, bin ich auch ganz ehrlich. Und ich werde jetzt auch nicht jetzt direkt sagen, geil, 10% runter, ich muss direkt nachkaufen. Das war ja nur so eine Einstiegsposition. Ich schaue mir das erstmal an. Also die Story, wieso ich eingestiegen bin, war ja, dass die Aktie eigentlich echt mittlerweile meiner Meinung nach fair bewertet ist. Sie sind eine richtige Cash-Maschine geworden. Die Aussichten sind weiter sehr gut, jetzt auch mal ohne dieses ganze Robotaxi-Thema. Sie wachsen ja immer noch zweistellig. Und dann gab es ja immer noch jetzt diese Kooperation mit verschiedenen Anbietern, unter anderem mit Waymo, wo man jetzt zum Beispiel zuletzt in Atlanta war es und in Austin war es, wo man exklusiv mit Waymo kooperiert, wo dann diese Waymo Robotaxis über die Uber-App bestellt werden können und man ja damit fahren kann. Ja, und ich glaube, der Markt hätte gedacht, dass das der Anfang ist von einer groß angelegten Kooperation, dass Uber dann mit der Waymo-Technologie in viele Städte reingehen kann, das anbieten kann. Aber wie du gesagt hast, diesmal ist es halt jetzt so, dass das Waymo in Miami eben komplett ohne Uber das Ganze umsetzt. Und das hat, glaube ich, schon gestern für einen Schock gesorgt. Man nutzt die Dienste des Startups Move, heißt es. Die machen so das Flottenmanagement und so weiter. Und das Taxi rufen und so weiter, das macht man dann mit der Waymo-App. Ja, und da muss man sich natürlich jetzt schon fragen, braucht man Uber überhaupt noch in Zukunft, ja? Und das hat vielleicht der Markt jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht war es noch eine Überreaktion, aber es gab zumindest jetzt so eine kleine Schockwelle. Wobei, soweit ich weiß, ist Uber auch an Move beteiligt. Ja, also die haben auch eine Beteiligung an diesem Ding, sind also quasi indirekt doch mit dabei, aber ist natürlich trotzdem eine andere Hausnummer, wie wenn man das selber machen würde. Aber das hat auf jeden Fall für Verunsicherung gesorgt. In den nächsten Quartalen wird es, glaube ich, jetzt erstmal auch keine Auswirkungen aufs operative Geschäft haben. Und wieso ich auch bei Uber mit dabei bleibe, ist, dass es ja neben Waymo auch noch andere Robotaxi-Hersteller gibt. Ich habe heute Morgen ein größeres Update geschrieben und jetzt habe ich danach gesehen, es kam ganz frisch rein, dass Uber zum Beispiel jetzt in Abu Dhabi mit WeRide kooperiert. Das ist ein chinesischer Hersteller, um dort außerhalb der USA und China den größten Robotaxi-Bestand aufzubauen und so weiter. Also man sieht schon, dass Uber da jetzt nicht untätig ist. Und man weiß ja gar nicht, macht Waymo das jetzt überall alleine, testen die das gerade erstmal aus. Ne? Also man darf nicht vergessen, Uber hat schon große Netzwerkeffekte und ich glaube nicht, dass die da jetzt komplett obsolet werden, beziehungsweise dass es ja auch vielleicht andere Optionen gibt. Der Uber-CEO hatte ja auch gesagt, wir könnten uns auch vorstellen, mit Tesla zu kooperieren, wenn sie Lust drauf haben, wer weiß. Ne? Vielleicht verlizenziert ja Elon Musk dieses System auch an andere Hersteller, habe ich ja auch schon mal gesagt. Und dann können die auch ein anderes Auto nehmen, ja, und deswegen wäre ich da mal jetzt nicht direkt in Panik verfallen. Und wieso ich sowieso wahrscheinlich meine Uber-Aktien halte, ist, dass ich glaube, dieser gesamte Markt, wie du gesagt hast, mit diesen Robotaxis, der wird jetzt nächstes Jahr so krass Fahrt aufnehmen. Ich glaube, das können sich viele vielleicht noch nicht so vorstellen. Es gab ja auch jetzt diese Full Self Driving 13.2 Version. Das hatte ich gestern oder vorgestern bei uns mal gepostet. Da haben die das mal verglichen, so eine Fahrt mit einem Waymo-Auto und dann ist der Tesla das gefahren. Beide sind ohne einmal Eingreifen ans Ziel gekommen. Also das funktioniert mittlerweile zum Großteil und diese neue Version von Tesla ist wohl so krass, der fährt auch automatisch vorwärts, rückwärts, kann wenden, du musst da gar nichts mehr machen. Aber der Tesla war viel, viel schneller dort. Ich glaube in 14 Minuten irgendwas und der Waymo hat über 40 Minuten gebraucht und hat wohl auch so ein paar, ich sag mal, brenzlige Situationen gehabt, was beim Tesla diesmal nicht der Fall war. Aber trotzdem dauert das alles noch, aber die Fortschritte sind halt immens einfach, ja. Und ich habe große Positionen, in Anführungszeichen, also eine höhere Gewichtung in Tesla mittlerweile, weil die auch so stark gestiegen sind. In Alphabet, da bin ich schon ja lange Aktionär, du ja auch, hast du gemeint. Und Alphabet ist eben die Wette darauf, dass Waymo gut funktioniert oder dass sie sogar mal abgespalten werden. Man weiß es nicht so. Ne? Und Uber ist dann noch die Spekulation, dass die halt auch davon profitieren. Wenn es so sein sollte, dass Uber vielleicht jetzt doch obsolet wird, wäre das, glaube ich, so im Gesamtgebilde trotzdem gar nicht so schlimm, weil dann würde es ja heißen, dass wahrscheinlich Waymo so krass wächst und dann würden die oder Tesla, selbst wenn dann Uber auf Null fällt, dann könnte sich Tesla vervierfachen, wenn die wirklich jetzt der Marktführer dort werden, dann hätte man trotzdem noch eine gute Rendite, wobei ich mir das einfach, ich glaube nicht, dass das ein Winner-Takes-It-All-Markt einfach ist, ne? Weil du hast ja gesagt, also ob ich da jetzt mit dem Tesla abgeholt werde oder mit dem Toyota Corolla, es ist ja bei Uber gerade aktuell immer Toyota Corolla, es ist mir am Ende egal, so, ne? Wenn ich ankomme und es gut funktioniert, ist es mir egal. Ich finde diese Waymo-Autos irgendwie echt hässlich mit diesen Dingern da oben, keine Ahnung. Ich hätte lieber einen Tesla, aber am Ende ist es mir egal.
Ist das nicht so schön, aber ich glaube, wenn du autonom, weil das ist ja auch so, wenn du dir, also immer, also ich meine heutzutage, wenn du ein Taxi bestellst, ist es ja auch nicht so, dass du dann 50 Kilometer damit fährst. Ja, es wird mit Sicherheit so sein beim Full Self Driving, dass du da sehr viel längere Strecken auch fahren wirst, weil es mit Sicherheit auch sehr viel günstiger wird, weil halt einfach die menschliche Komponente wegfällt. Das ist natürlich ganz klar, aber ich meine, du wirst damit trotzdem, das werden in der Regel Fahrten zwischen 5 und ich sag mal vielleicht maximal 30 Minuten, eher sogar 20 Minuten sein. Also der Durchschnitt wird so 10, 15 Minuten sein. Wen interessiert im Prinzip, in was für einem Auto du da sitzt oder wie es von außen aussieht? Ich habe gesagt, ich würde mich da auch in einen pinken VW-Bus setzen. Also spielt für mich irgendwie keine Rolle. Nee,
ich hole immer dieses Uber Black, wo dann ich mit so einem Bentley abgeholt werde für jede kleine Fahrt.
Ja, mit dem Limo-Service. So wie man ihn kennt, ja. Im Podcast immer River-Cola trinken, aber sich dann bei Uber mit der Limousine abholen, so wie man sie kennt, dann halt, ja.
Machst du das nicht mit dem Chauffeur-Service da? Ich dachte, das macht jeder.
Hier bei mir auf dem Dorf, da gibt's gar keinen Uber. Ich habe letzte Woche in München das allererste Mal in meinem Leben Uber benutzt. Also ich war wirklich begeistert davon, ja. Aber
ich sage ja, das Produkt ist einfach super. Ne? Das Produkt ist super. Ja. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, deswegen denke ich auch nicht, dass es ein Winner-Takes-It-All-Markt ist, dass, wenn es wirklich so sein sollte, dass es dieses autonome Fahren gibt, dann wird es auch alles billiger, weil dieser Faktor Mensch als Kostenblock wegfällt. Und dann ist halt die Hemmschwelle, sich mal so schnell ein Robotaxi zu rufen, noch mal viel geringer. Dann machst du das wahrscheinlich, ja, das kann sogar schon schlimm werden. Da bist du ja immer noch fußfauler. Dann machst du für jede paar Meter, holst du dir so ein Ding einfach. Also ich glaube halt, das Wachstum an Fahrten wird dann noch mal richtig krass zulegen. Und deswegen, ja, bin ich da mega entspannt jetzt. Ne? Also ich glaube, die werden dort schon weitere Kooperationen eingehen und so weiter. Und die werden da nicht komplett hinten runterfallen und selbst wenn es so sein sollte, mit Alphabet und mit Waymo habe ich die Aktie auch im Depot und Tesla sowieso. Ich glaube ja, dass Tesla da richtig Gas geben wird und dass die dort aktuell, so was die Entwicklung angeht mit den neuen Softwareversionen, da gerade sehr auf der Überholspur sind. Aber wir werden es sehen.
Dafür sind zu viele Unternehmen in dem Markt auch tätig, dass da nur einer am Ende übrig bleibt. Da ist
General Motors mit Cruise mit dabei. Ich habe ja gesagt, also Elon Musk hat ja auch gesagt, sie werden wahrscheinlich diese Full-Self-Driving-Technologie lizenzieren an andere Hersteller, weil, keine Ahnung, Stellantis wird das wahrscheinlich jetzt nicht selbst hinbekommen und irgendwann brauchen die halt auch diese Technologie. Und dann könnte Uber auch irgendwelche Autos von Fiat in die Flotte reinnehmen oder irgendwelche Chinesen, die das können. Und es wird ja jetzt nicht so sein, dass Tesla das exklusiv kann in den nächsten 5 Jahren oder dass das Waymo exklusiv kann. Da bin ich mir gar nicht sicher. Und ich glaube, ein kleiner Nachteil oder ein großer Nachteil, da weiß ich nämlich gar nicht, wie die aktuellen Zahlen aussehen, ob das überhaupt veröffentlicht wird, weil diese Autos, die gerade bauen, ja, also die Tesla-Autos, die sind ja sehr günstig. Ne? Viele bezweifeln, dass das zwar jemals funktioniert ohne spezielle Sensoren, aber diese Waymo-Autos mit diesen ganzen Dinger da oben drauf, da was aussieht wie eine hier diese Sirenen und so alles, die sind ja, glaube ich, unfassbar teuer noch. Also die machen zwar schon viele Umsätze, aber die werden wahrscheinlich auch massiv Geld verbrennen. Deswegen haben sie jetzt auch nochmal richtig Geld eingesammelt. Also das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das, glaube ich, profitabel wird. Aber schauen wir mal.
Ja, spielt jetzt eigentlich auch noch keine Rolle, ob es profitabel ist. Aber
ja, das gibt, ist da gibt's
viele genau, Unternehmen. Es gibt,
die Mutter hat eine tiefe Schatulle, ja. Die können da immer wieder Geld reinpumpen, das ist natürlich klar.
Ja, also da gibt's wie gesagt viele Unternehmen. Was ich nicht glaube, was du gerade angesprochen hast, dass China da eine Rolle spielen wird, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ein chinesisches Unternehmen mit diesen Daten füttern werden. Also das glaube ich tatsächlich nicht, dass China da in einem westlichen Land. Ja,
aber hier die Meldung heute, also auf dem US-Markt okay, aber zum Beispiel Uber jetzt bietet ja in Abu Dhabi in Kooperation mit WeRide das schon an. Das sind ja glaube ich Chinesen. Also auf dem US-Markt wird das nicht funktionieren, aber
ja,
in
eben,
anderen Ländern, Tesla. Märkten.
Tesla ist das gleiche. Also hier in Europa oder in den USA sehe ich kein chinesisches Unternehmen im Full Self-Driving, weil man muss ja auch immer überlegen, mit diesen Daten, was du da für Mapping nochmal, das kannst du nochmal ganz anders erstellen, wie man das sonst so gewohnt ist. Also halt auch von Infrastruktur und so weiter. Also das sehe ich tatsächlich nicht, aber es gibt auch so genug Unternehmen, wie gesagt, General Motors hat Cruise, dann gibt es Mobileye. Also es gibt auch viele Softwareanbieter. Nahezu jedes Autounternehmen ist in dem Bereich entweder selbst oder mit einer Kooperation, da glaube ich persönlich dran. Also wie du sagst, da wird nicht einer alles bekommen, da wird es mehrere Player am Markt und mehrere Kooperationen dann geben. Aber genug zu dem Thema. Genau, dann gehen wir jetzt mal zu den Zahlen an sich. Wir fangen ganz kurz UiPath, weil wir die jetzt bisher immer hatten. Ich weiß, das ist jetzt ein Unternehmen, wo wahrscheinlich nicht so jeder auf dem Schirm hat, ist so, aber eben ein KI-Unternehmen. Deswegen ist es da immer mal ganz interessant, in die Branche reinzugucken. Und die sind so im Bereich der, so diese Chat-Roboter und so sind die zu Hause, aber schon lange, bevor man wusste, was ChatGPT beispielsweise ist. Also die, da kann man halt so Bots erstellen, die dann auch so einfache Arbeiten bei dir in der Firma übernehmen. Mhm. Und ich persönlich muss sagen, ja, ich war schon die letzten Jahre, ich finde das Geschäftsmodell an sich recht spannend, aber das Unternehmen, also ich war schon irgendwie immer so ein bisschen skeptisch, weil das Wachstum, das haut halt einen nicht vom Hocker, für das, dass sie immer noch, ja, also für ihr Wachstum passt für mich dann auch irgendwie so die Bewertung nicht mehr zusammen. Also die Umsätze sind noch um 9% gewachsen. Die Annual Recurring Revenues zwar noch um 17%, das ist noch ganz schön. Und sie haben auch eine recht gute Net Retention Rate von 113%. Aber man muss halt einfach sagen, ein Unternehmen, das noch eine ganze Ecke entfernt ist, davon profitabel zu sein und dann nur noch 9% wächst. Also da frage ich mich dann natürlich, wenn die auch mal so ein bisschen mehr auf Profitabilität gehen, ja, wie dann das Wachstum aussieht. Weil in der Regel ist es ja so, dass du sehr starkes Wachstum als Unternehmen hast, wenn du eben nicht profitabel bist. Da wächst du dann eben vor allem umsatztechnisch. Aber wenn man jetzt schon sieht, dass die Umsätze nur noch um 9% wachsen und sie haben gesagt, sie rechnen damit, dass sie 2027 eine schwarze Null unten haben werden. Also man merkt, das ist noch Jahre in der Zukunft. Und die Frage ist natürlich, wo soll jetzt da so dann der große Hype mal wieder herkommen, gerade jetzt, wo wir so im AI-Hype sind. Also ich bin, was UiPath angeht, mittlerweile schon echt skeptisch, muss ich sagen, weil auch so an sich die Ergebnisentwicklung, Ich finde es schwierig, ja. Also ihr Lizenzthema, das scheint irgendwie mittlerweile immer weiter passé zu werden. Also das Lizenzgeschäft, das schrumpft sogar recht deutlich, also im hohen einstelligen Bereich. Dafür gehen sie jetzt voll auf Subscription Services. Also die sind deutlich zweistellig gewachsen, ist wahrscheinlich halt auch ein bisschen das Profitablere dann langfristig gesehen. Abo-Modelle ja ohnehin recht beliebt an der Börse, aber an sich, also die Zahlen hauen mich jetzt nicht vom Hocker. Wie gesagt, ich bin vor allem so aufgrund der Wachstumsraten echt extrem skeptisch dem Unternehmen gegenüber. Sie sind jetzt in den letzten 9 Monaten zwar noch zweistellig gewachsen, aber man sieht jetzt auch, es verliert auch weiter an Dynamik. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, wo jetzt da so die große Fantasie in den nächsten Jahren herkommen soll. Also finde ich ein schwieriges Thema, deswegen würde ich das auch gar nicht allzu breit treten, aber eben, wir haben es halt immer mal mitverfolgt, weil es eine Aktie ist, die oft sehr hohe Ausschläge hat, deswegen auch immer wieder mal interessant, auch da nochmal drauf zu schauen, aber ich persönlich fand jetzt die Zahlen wirklich nicht wirklich berauschend.
Also die ist -6% nach den Zahlen, interessanterweise war beides sogar ein Ticken über den Erwartungen, also das Non-Gap-Ergebnis sogar recht deutlich, der Umsatz ein bisschen drüber. Genau, du hast ja gesagt, die machen so per Algorithmus, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich KI war, zumindest am Anfang nicht, aber so per Algorithmus dann diese so Standardaufgaben automatisieren, was ja wirklich so, vor allen Dingen, wenn man jetzt denkt, geil, wenn da jetzt noch ein bisschen KI mit reinkommt, das muss doch florieren ohne Ende. Würde ich mir so vorstellen, ne? Ohne dass ich es jemals genutzt hätte. Aber wenn du dann dir anschaust, dass die nur 8-9% wachsen irgendwie und noch weiter, weit, weit weg sind von Gewinn, nach Gap, dann, also ich finde es auch nicht spannend, aber ich glaube auch irgendwie, und da muss man jetzt auch, also ich habe die Aktien weder long noch short im Depot, aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass sie da jetzt irgendwie links und rechts überholt werden, weil wir sprechen ja gleich noch über Salesforce und ja auch, das brauchen ja jetzt alle mittlerweile, diese Agenten, ne, diese KI-Bot-Agenten, die dann mit den Kunden kommunizieren können, die dann auch intern im Unternehmen Aufgaben erfüllen können. Da habe ich mir auch so ein paar Sachen mal von Salesforce angeschaut, wie das funktioniert und so. Und das ist halt schon echt krass einfach und da müssen sie echt aufpassen irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie da auch was in die Richtung planen, aber dass da nicht in die Fälle wegschwimmen, ja. Und nur 8%, 9% Wachstum, das ist halt echt, wenn man mal vergleicht, wie andere Unternehmen noch locker zweistellig wachsen halt einfach und die sind teilweise sogar schon profitabel, dann, ja, also für mich auch nicht wirklich interessant, muss ich sagen.
Ja, dann gehen wir mal zum, dann bleiben wir doch gleich bei Salesforce, wenn du sie gerade schon angesprochen hast. Und die Aktie, die ist mal richtig stark gelaufen die letzten Monate. Also das ist eine gerade Schnur nach oben.
Achtung, ich habe Salesforce im Depot natürlich, ne? Wie jede Aktie auf der Welt, ne? Jede Aktie, die steigt. Nein, Spaß.
Genau,
weil da viele Fragen, ich habe, glaube ich, 70, 80 Aktien im Depot, deswegen habe ich viele im Depot, aber nicht alle steigen. Viele fallen auch, wie zum Beispiel DHL hatten wir auch besprochen. Ne? Es gibt auch
genügend. Wir haben ja deinen Trick schon längst durchschaut. Also wer ihn fragt, wie es geht, der Michael hat einfach ein MSCI World und dann kann er sagen, er hat jede Aktie im Depot sozusagen. Genau. So ist es nämlich tatsächlich. Aber Salesforce-Zahlen wirklich wieder sehr stark gewesen und ich glaube, was auch gut angekommen ist, sind neben den Zahlen an sich, das sind die Aussichten gewesen, denn auch fürs nächste Jahr bleibt man weiter wirklich sehr optimistisch, ja. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den aktuellen Zahlen an. Also die Third Quarter Revenues, die lagen bei 9,44 Milliarden und das ist ein Plus von 8% gewesen, also sie wachsen weiter hoch einstellig. Lange Zeit war ja Salesforce das schnellst wachsende Unternehmen der Welt, also sie gelten ja auch so ein bisschen als die Erfinder der Cloud sozusagen. Und was ich besonders positiv fand, dass sie weiterhin in der Bottomline richtig Gas gegeben haben, weil das war vor einiger Zeit, also es war schon, ich glaube Anfang letzten Jahres, also ich habe sie ja vor knapp 2 Jahren mal verkauft, ihr ganz großes Problem, dass sie in der Bottomline extrem schwach gearbeitet haben. Also sie haben sich lange Zeit auf ihren Lorbeeren ausgeruht sozusagen. Man hat es auch gesehen, also sämtliche Metriken sind im Sturzflug gewesen, vor allem Umsatz pro Mitarbeiter, der ist immer weiter nach unten gegangen, weil sie sozusagen immer neue Mitarbeiter eingestellt haben, aber es ist halt nichts irgendwie dabei rumgekommen gefühlt. Also alle irgendwie so ein bisschen am Nasebohren dann gewesen, hat man halt so das Gefühl gehabt, ja.
Die könnten bei uns anfangen, oder? Die Leute.
Ja, so wie ich zum Beispiel beim Arbeiten immer, ja. Genau. Nee, und was dann eben so das Thema war, dass dann eben hier die aktivistischen Investoren gekommen sind, den Laden mal richtig aufgeräumt haben. Und das zeigt sich weiterhin sehr positiv, denn das Gross Profit, das ist weit über 10% gewachsen, also von 6,56 auf 7,33 Milliarden, also wirklich hervorragend. Die Cost of Revenue, obwohl man um 8% Umsatzwachstum hatte, sind rückläufig gewesen. Also das ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Vor allem, weil man beim Subscription und Support 70 Millionen weniger ausgegeben hat als im Jahr davor. Also da muss man sagen, wirklich hervorragend. Die Total Operating Expenses, da bleibt man weiter so ungefähr auf dem Niveau, wie man mit dem Umsatz gewachsen ist. Also das ist so hoch einstellig gewachsen. Aber das kann man sich da auch durchaus leisten. Und man muss eben auch sagen, das Unternehmen wird immer profitabler. Denn unter dem Strich, da sind sie deutlich über 20% gewachsen, von 1,22 auf 1,53 Milliarden, also Nettogewinne dann. Also das ist das Net Income gewesen. Also wirklich sehr starke Zahlen meiner Meinung nach. Und vor allem, was dann eben halt auch jetzt immer wichtiger wird bei solchen Unternehmen, die jetzt eben gezeigt haben, sie sind jetzt profitabel, sie sind auch da geblieben, um zu bleiben sozusagen. Die Guidance fürs Q4 25 bleibt weiter so bei 7-9% Wachstum. Und für das nächste Jahr rechnet man sogar mit 8-9% Wachstum. Also ich konnte den Zahlen tatsächlich nichts Negatives abgewinnen und die auf GAAP-Basis, also die Diluted Net Income per Share, das soll im nächsten Jahr auf $6.15 bis $6.20 wachsen. Also wirklich sehr stark und wenn du sie ja im Depot hast, dann kannst du jetzt schon mal sagen, was hast du von den Zahlen gehalten? Erzähl
ja,
mal.
Gut, ja, gut. Genau, du hast ja schon eigentlich fast alles gesagt. Ausblick wurde sogar fürs nächste Geschäftsjahr angehoben. Gap-Marge, also für die Gap-Marge und auch für die Cashflows war es, glaube ich, genau. Und sieht alles sehr gut aus und was, glaube ich, dem Markt sehr gut gefällt und was ja jetzt gerade aktuell irgendwie so die Story ist und was gespielt wird, ist, wer profitiert von KI und wer wird vielleicht disruptiert und ja, Salesforce macht ja 10 Milliarden Umsatz und wächst genauso stark wie, ich sag mal, diese kleine Nuckelbude UiPath, ja, und Salesforce ist eben, zumindest laut CEO Mark Benioff, einer der führenden Unternehmen, was diese ganzen KI-Bots angeht, denn ihre Plattform heißt ja Agentforce. Da hat er gesagt jetzt, und das kam, glaube ich, sehr gut an, Agentforce, unser komplettes KI-System für Unternehmen, das in die Salesforce-Plattform integriert ist, steht im Mittelpunkt einer bahnbrechenden Transformation. Der Aufstieg von autonomen KI-Agenten revolutioniert die globale Arbeitswelt und verändert die Art und Weise, wie Branchen arbeiten und skalieren. Mit Agentforce erleben wir nicht nur die Zukunft, wir führen sie an, indem wir eine neue Ära der digitalen Arbeit für jedes Unternehmen und jede Branche einläuten, ja, also das hört sich doch mal ziemlich krass an, aber du hast gesagt, ja, also die hatten ja eine Zeit lang echt ein Kostenproblem, dann kam das Year der Efficiency, was Mark Zuckerberg ausgerufen hat, und ich erinnere mich noch ganz gut, dass in dem einen Quartal, da ist die Aktie auch dann, glaube ich, hoch zweistellig nach oben gelaufen, als sie dann da auch so krass auf die Kostenbremse getreten haben, und das ziehen sie jetzt durch, ja, und die Aktie ist auch wirklich extrem gut gelaufen. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel eine SAP ist ja auch extrem gut gelaufen. Also sie sind ja nicht ganz alleine, aber ich glaube, diese Unternehmen, die ganz, ganz tief bei den Unternehmen im System verzahnt sind, so als mit Software und so weiter, dass die natürlich jetzt sehr gut, wenn sie da so KI-Tools bauen, so Agenten bauen, dass die dann sogar noch eine Relevanz gewinnen können, dann noch mehr Geld verdienen können. Ja, und ich glaube, diese Story wird gespielt. Und da könnte ja sowohl Salesforce als auch SAP profitieren. Auch noch ServiceNow, da gibt es ja auch noch Monday.com und so, Workday, ich glaube, das sind halt alles, ne? Also die ist alles, aber alles sehr gut gelaufen auch in letzter Zeit.
Ich glaube, dass die vor allem jetzt auch so gut gelaufen sind, weil die jetzt auch in dieser schweren auch Corona-Krise und danach in der ja, so ein bisschen Wirtschaftskrise bewiesen haben, dass sie trotzdem weiter gut wachsen können und das, obwohl zum Beispiel solche großen Layoff-Runden stattfinden, weil Salesforce eben auch Seed-basiert ist, also je nachdem, wie viele Mitarbeiter sind, also du bezahlst da quasi pro Mitarbeiter, das ist dann eben halt auch immer da war man sehr skeptisch dann, als eben diese großen Layoffs ausgerufen worden sind. Da hatte man die Befürchtung, dass Salesforce irgendwie gar nicht mehr wachsen würde oder so. Und deswegen ist halt die Frage, welche Krise soll aktuell kommen, die diese Unternehmen da wirklich nachhaltig schadet. Man ist auch mittlerweile, also eben Salesforce ist ja eher das Steckenpferd CRM, bei SAP ist es ja mittlerweile ERP dann, ja. Also die sind jetzt auch gar nicht mehr so krasse Konkurrenten, wie es mal vielleicht vor einigen Jahren noch gewesen wäre, aber Salesforce ist ja sozusagen geblieben, die sind ja auch die Nummer 1 bei CRM, aber das ist ein extrem breiter Markt, weil es da auch sehr, sehr viele kleine Anbieter gibt. Also ich weiß noch, ich habe vor 2-3 Jahren mal ein Video über Salesforce gemacht, da waren sie, glaube ich, mit 12% Marktanteil oder so trotzdem der ganz krasse Gewinner im CRM-Bereich. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob es 12% oder 20% war, das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, deswegen habe ich jetzt da vorher nicht nachgeschaut. Und wie gesagt, bei SAP geht man jetzt eigentlich mittlerweile eher so ein bisschen in eine andere Richtung, aber es zeigt sich eben so, die SaaS-Unternehmen, dass da jetzt einige halt sich doch sehr viel besser gehalten haben und vor allem jetzt Salesforce halt auch sehr profitabel mittlerweile ist und wächst, ja. Und das ist natürlich eine Mischung, die immer gut ankommt an der Börse, genau.
Ja, also Salesforce vielleicht ganz kurz, wenn da es nochmal einen größeren Rücksetzer geben sollte, also aktuell ist die halt auch, ich sag mal, heiß gelaufen, ich würde jetzt auf keinen Fall verkaufen, aber wenn es da nochmal einen Rücksetzer gibt, würde ich sogar gerne nochmal nachkaufen, ja, aber aktuell sieht es halt nicht danach aus, aber falls das passiert, gebe ich natürlich hier Bescheid, wenn ich die dann nochmal.
Ja, ich habe vor einigen Monaten habe ich auch tatsächlich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich sie jetzt dann auch wieder interessant finde. Und seitdem ist sie wirklich sehr stark gelaufen. Also ihr seht, auch ein blindes Huhn findet da mal ein Korn, ja. Aber ich habe ja gesagt, es ist absehbar gewesen, weil die Aktie an sich, sie war dann nicht mehr absurd bewertet. Man hat gesehen, es hat sich sehr viel Positives getan und sie sind sehr profitabel am Wachsen, dass das eigentlich ein guter Cocktail dann ist, um da zu steigen. Und jetzt also die letzten Wochen, Monate, der Charter ging nur noch nach oben. Also wirklich sehr stark und Glückwunsch an alle, die wo da schon länger mit dabei sind, genau. Aber auch ein Lichtblick hat es bei Lululemon gegeben und die hat dann gleich auch andere Aktien, sagen wir, positiv in Sippenhaft mitgenommen. Wir wissen ja, die Sportartikelhersteller, das ist ja einer der Sektoren gewesen, auf denen extrem rumgehackt wurde, vor allem Nike zuletzt. Adidas ist ja tatsächlich entgegen dem Trend der letzten Jahre dann mal sehr positiv gelaufen. Und Lululemon hat es aber auch wirklich schwer. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie auch die Aktie wahrscheinlich waren, die hier mit am teuersten immer von der Bewertung her waren. Und jetzt muss man sagen, dass sie aber mal wirklich richtig starke Zahlen präsentiert haben, meiner Meinung nach. Also die Net Revenues, die sind auf 2,4 Milliarden gewachsen. Das ist ein Plus von 9%. Wenn man es auf Constant-Dollar-Basis sieht, immerhin auch noch 8% gewesen. Und vor allem, was sehr positiv diesmal herausgestochen hat, meiner Meinung nach, sind die Margen, denn die Gross Margin, die ist von 57% auf 58,5%, 1,5 Prozentpunkte gewachsen und das in diesem aktuell ja doch herausfordernden Umfeld, muss ich sagen, das finde ich wirklich sehr, sehr stark, also da hat man sich wirklich gut entwickelt und noch besser hat es ausgesehen, da muss man aber gleich dazu sagen, dass auch eine Einmalbelastung mit dafür verantwortlich, das ist das EBIT gewesen, denn das ist von 15,3 auf 20,5% gewachsen. Also Income from Operations im Vorjahr 338 Millionen, jetzt 490 Millionen. Also das ist trotzdem natürlich sehr stark, aber man hatte da im Vorjahr ein Impairment der Assets und Restructuring Costs 74 Millionen. Aber wenn man es hochrechnet, da ist trotzdem immer noch recht viel Luft da nach oben. Also es ist ein wirklich erfolgreiches Quartal gewesen und unter dem Strich dann natürlich dann eben auch sehr stark. Im Vorjahr hat man knapp eine Viertelmilliarde verdient und jetzt über 351 Millionen, also über 100 Millionen mehr an Nettogewinn. Und ich glaube, Lululemon ist ja auch eine Aktie, die du, glaube ich, im Depot hast, zufälligerweise, oder?
Nee, die habe ich sogar nicht. Ich wollte sie immer mal kaufen, die habe ich nicht im Depot.
Ah, okay, dann war das da, wo du die Produkte immer so kaufst, gell? So, genau, ich, wenn ja, du mit dem Limousin
arbeitest. Ich habe ja gesagt, also ich habe die letzten Zahlen, dass die da irgendwie so ein bisschen geschwächelt haben beim Umsatzwachstum, mich so gewundert, weil die völlig überdreht haben bei den Preisen, irgendwie für so ein Sport-T-Shirt, der 70, 80 Euro. Das ist völlig absurd teilweise, ja. Oder für eine Jogginghose dann 110 Euro. Das sind zwar echt cool, die Sachen. Wir haben ja auch in Frankfurt so einen Store, da gehe ich immer gerne mal rein, aber ich könnte da wirklich den ganzen Laden leer kaufen, aber ich kaufe halt in letzter Zeit nichts mehr, weil es irgendwo ist halt auch, es ist ja kein Luxusartikel. Deswegen habe ich es dann irgendwie Habe auch jetzt beim Black Friday geschaut, aber habe ich irgendwie auch nichts Gutes gefunden. Jetzt auf die Schnelle habe ich es gelassen wieder. Aber ja, du hast gesagt, Zahlen waren echt gut. Es war auch beides ein bisschen besser als erwartet. Und man hat die Umsatzaussichten auch noch angehoben auf 10,45 bis 10,49 Milliarden. Da hat man vorher nur 10,38 bis 10,48 Milliarden erwartet. Und auch beim Ergebnis jetzt 14,08 bis 14,16 vorher, 13,95 bis 14,15, also beides jetzt nicht extrem, aber schon angehoben, ja, und vor allen Dingen krass internationales Wachstum, 33%, also in den USA ist man nur 2% gewachsen, international sind es 33%, also das sieht echt gut aus, also wieder Wachstum, Margen haben sich verbessert, also man scheint wieder auf dem richtigen Weg zu sein, also deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass die Aktie, ich gucke gerade, wo sie jetzt steht, 8% im Plus, also die Zahlen kamen gut an, man ist noch weit von den Hochs entfernt. Die Aktie war ja aber eine Zeit lang wirklich extrem teuer, bei über 500 Dollar, ist dann auf 225 Dollar gefallen. Jetzt stehen wir wieder bei 373, also ja, Einstieg verpasst, würde ich sagen. Ja, ich habe immer noch Nike im Depot, Adidas habe ich auch und bei Nike hatte ich sogar mal irgendwann nachgekauft, aber Nike sieht es weiter nicht so gut aus. Ne? Also ich bin mal gespannt mit dem neuen CEO, ob da was passiert, aber hier die On-Schuhe, die wachsen ja weiter extrem stark. Adidas ist gut gelaufen, Lululemon jetzt wieder. Selbst, ich glaube, selbst Puma gab es jetzt ein paar Aufstufungen auch, dass die da mit anziehendem Wachstum rechnen. Irgendwie hat man so zu viel, Nike verliert Marktanteile, aber ich bleibe da trotzdem drin. Vielleicht dreht sie ja demnächst auch mal wieder. Ne? Ich glaube, die Marke ist so stark, da ist wieder was möglich.
Augen zu und durch, also so die typische Goldesel-Strategie dann, oder? Aber ich meine, sie ist halt im MSCI World drin, da musst du halt damit leben dann, ja. Nee, und dann kommen wir jetzt zur der Aktie, die nicht nur ihre Zahlen präsentiert hat, sondern ich habe es am Anfang angekündigt, ich habe eine Aktie verkauft und um die handelt es sich nämlich auch, Dollar General. Ich bin Anfang des Jahres eingestiegen, hat sich aber als totaler Flop erwiesen. Ich habe es ja auch in der letzten Folge gesagt, wo wir über unsere Tops und Flops dieses Jahr gesprochen haben, mit Abstand die größte Fahrkarte dieses Jahr in meinem Depot gewesen. Zum Glück war es, ich glaube, ohnehin sogar, wenn man meine beiden Biotechs zusammenzählt, also AbbVie und Amgen, auch ohnehin sowieso, ich glaube, die kleinste Position im Depot, aber tat natürlich trotzdem weh, da 40% in so einer kurzen Zeit an Minus zu haben. Und auch an sich die Zahlen, die sind ja wirklich wieder nicht gut gewesen und jetzt kommen wir erstmal zu den Zahlen und dann auch zu dem Grund, warum ich habe tatsächlich ganz kurz vor den Zahlen verkauft gehabt, weil ich schon mit recht schlechten Zahlen gerechnet habe. Man muss aber auch dazu sagen, der Kurs hat sich gar nicht groß bewegt seit gestern, wo sie jetzt rausgekommen sind.
Die war sogar aber vorbörslich ein bisschen im Plus.
Ja,
dann kam aber doch intraday den Abverkauf Richtung 75, genau. Aber sie hat dann unverändert geschlossen, ja, bei 79 Dollar 60.
Genau, gibt's. Also die Net Sales, die sind noch um 5% gewachsen. Das war tatsächlich noch recht positiv. Aber die Same Store Sales, die sind gerade mal um 1,3% gewachsen. Und der große Hammer kam dann so natürlich unter dem Strich dann. Operating Profit 25% minus und die Diluted Earnings per Share minus 29%. Also man wusste natürlich, dass es ein sehr schlechtes Jahr wird. Was dann aber jetzt wahrscheinlich so mit nochmal das größere Problem jetzt aktuell war, womit ich auch gerechnet habe, dass die Prognose, die Gewinnprognose nochmal gesenkt wird. Und ich habe es ja auch vor einiger Zeit schon mal gesagt, ich habe auch vor kurzem eine recht ausführliche Reportage über das Thema gesehen. Da gab es nämlich eine bei CNBC, die eben auch die aktuellen Probleme von diesen Dollar Stores und insbesondere von Dollar General hervorgehoben haben, dass die aktuell tatsächlich gar nicht mehr wirklich so diese günstigen Stores dann eben sind und du teilweise die Sachen deutlich günstiger auf anderen Plattformen oder Läden dann bekommst. Also das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass das Unternehmen untergehen wird, also gar keine Frage. Sie sind ja vor allem auch in solchen kleineren Gemeinden dann tätig, wo zum Beispiel Walmart oder eine Costco eben nie hingehen würde. Sie haben auch noch sehr ambitionierte Expansionspläne. Das kann man vielleicht noch ein bisschen positiv hervorheben. Das war auch einer meiner Szenarien, aber ich sehe da aktuell vor allem, weil sie auch Margenproblem zuletzt haben, auf lange Zeit hingesehen recht wenig positives Potenzial, weshalb ich mich dann dazu entschieden habe, Dollar General aus dem Depot zu schmeißen, weil ich da da kann es natürlich mal so einen kurzfristigen Bounce nach oben mal wieder geben oder so, aber dass jetzt da so eine wirklich lang anhaltende Trendwende dann kommt, die sehe ich jetzt aktuell auch aufgrund der Lage halt überhaupt irgendwie nicht. Und man muss auch dazu sagen, dass die Stores auch tatsächlich so gefühlt immer unbeliebter werden, dass die Mitarbeiter, ja, man kennt es halt so von früher, so man hat so ein bisschen so ein Zuschauer bei mir hat es ganz gut beschrieben, dass er so immer so Schlecker-Vibes bekommt bei Dollar General. Und das ist tatsächlich auch so ein recht guter Vergleich. Es hat sehr lange Zeit gut funktioniert in den USA. Dollar General ist ein brutaler Dauerläufer gewesen und ich habe dann damals schon eine recht starke Schwächephase eben genutzt, aber man hat noch sehr viel mehr abverkauft dann eben und ich sehe da tatsächlich jetzt auf längere Zeit hingesehen recht wenig Potenzial in der Aktie, weshalb ich mich dazu entschieden habe, sie jetzt kurz vor den Zahlen zu verkaufen, weil ich da auch kaum Anzeichen dafür gesehen habe, dass sie jetzt irgendwie positiv überraschen würden, was sie dann eben auch nicht getan haben. Und genau, das sind so die Beweggründe dafür gewesen, warum ich die Aktie dann verkauft habe, weil es ist ja nicht mein Ziel, irgendwie eine Aktie nur ein paar Monate zu halten, aber ich sag dann auch, wenn ich da so wenig Hoffnung habe, dann nutzt man lieber andere Chancen, die es am Markt gibt.
Ja, also Umsatz war minimal über Erwartungen, Ergebnis war ja, mit 89 Cent, da wurden 95 Cent erwartet, war recht deutlich drunter. Ich glaube, es wurde noch gesagt, dass der Hurricane belastet hat, deswegen ist jetzt der Ausblick nicht so gut. Ja, und ich glaube, das Hauptproblem, vielleicht, ich weiß nicht, ne, vielleicht ändert sich das auch nochmal. Ich habe es ja auch im Depot, ich habe noch nicht verkauft, aber ich überlege jetzt auch, guck mal, was die jetzt noch macht die nächsten Tage. Man kann natürlich argumentieren, dass das erstmal alles Negative eingepreist ist, aber woher jetzt die Trendwende kommen soll, die große, da hast du, glaube ich, nicht ganz unrecht. Das ist, dass die jetzt hochballert, sehe ich nicht, ne, weil diese Verbraucher, die in diese Läden gehen, die waren ja zuletzt eher unter Druck, was den Konsum angeht und was man so das Gefühl hat, dass Dollar General echt Marktanteile verliert. Selbst die Dollar Tree hatte bessere Zahlen geliefert und diese Five Below auch. Und vor allen Dingen ja Walmart und Co., die haben ja auch selbst gesagt, dass sie Marktanteile gewinnen, vor allen Dingen auch gegenüber solchen Läden, dass sowohl Leute, die zu Walmart gehen, die nicht so viel Geld verdienen, aber auch sogar wohlhabendere. Und deswegen läuft es dort halt eigentlich ganz gut. Ist echt krass, ne? Denn wenn man mal sieht, wie gut die gelaufen ist, aber manchmal überholen sich halt auch Geschäftsmodelle. Ich weiß nicht, ist das hier so wie ein, wie heißt das, Teddy, ne? Diese Teddy-Läden oder so. Das gibt's ja auch noch. Kennst du die?
Ja, die kenne ich, aber das
ist, aber da gibt's ja eher nur so Deko und sowas, ne?
Das ja, auch das irgendwie. Ist jetzt, also es ist tatsächlich so, Schlecker ist so vom Geschäftsmodell her tatsächlich schon ein recht passender Vergleich. Nur bei Schlecker war ja das Problem, die sind ja in Dörfer reingegangen, also die irgendwie 1000, 2000.
Die Schleckerfrau sitzt vorne, waren so ganz kleine Läden.
Wo eine alles gemacht hat, ja. Das ist bei Dollar General schon noch ein bisschen anders dann, ja, weil, wie gesagt, da gibt's eben auch Gemeinden in den USA. Es ist halt so, also für einen Walmart, der geht nicht in eine Gemeinde mit 15.000 Einwohnern. Und das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn du in solche Gemeinden kannst, wie früher der Schlecker da in diese 1.000, 2.000 Seelendörfer dann, ja.
Aber es gibt ja auch noch zum Beispiel Konkurrenz hier mit Aldi und so weiter. Die sind ja auch stark am Expandieren. Die sind ja auch, die greifen ja auch.
Online halt. Man muss halt auch das Online-Geschäft sehen, weil damit war ja früher Schlecker auch gar nicht konfrontiert. Also, aber Schlecker hat halt natürlich auch viele andere Fehler gemacht. Aber genau, das ist jetzt nicht Thema der Sendung, genau. Ich würde sagen, wir sind dann am Ende angekommen, wieder eine sehr lange Folge gewesen. Also denkt dran, sichert euch eure Telekom-Aktie, wenn ihr unseren Affiliate-Link zum Smart Broker benutzt. Ihr bekommt diese Aktie auch tatsächlich nur bei uns. Also dieses Angebot gibt es nirgendwo anders. Und dann drücken wir euch natürlich die Daumen. Also ich hätte gerne, dass jemand bei uns aus der Community diesen Bitcoin gewinnt. Deswegen schaut euch die Aktion gerne mal an. Ist alles unten verlinkt. Und wenn ihn einer hat, dann ich schicke euch meine Wallet-Adresse, dann die Hälfte geht dann an mich natürlich. Ja, nein, klar. Genau, dann bis nächste Woche, genau, sehr viele spannende Zahlen. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Unter anderem Broadcom ist mit dabei, Adobe, British American Tobacco, TSMC, Oracle. Also nächste Woche ist einiges los. Wir haben auch mal seit langer Zeit wieder einen Gast, sogar eine Frau, aber wir verraten euch noch nicht, wie und was. Das werdet ihr dann sehen. Und demnächst haben wir auch noch einen weiteren spannenden Gesprächspartner. Also ihr merkt, es ist einiges los. Deswegen folgt uns, liked uns und so weiter und so fort. Und schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr noch Themen aktuell habt, die euch interessieren. Die könnten wir dann auch in die nächste Folge mit reinnehmen. Deswegen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.